Auch das glauben wir von ganzem Herzen. Es ist der Tag des Heils, der Tag der Gnade, ein herrlicher Tag. Erst wenn dieser Tag zu Ende geht, bricht der Tag des Herrn an, der dann brennen wird wie ein Ofen. Zu dem Zeitpunkt werden wir nicht mehr hier sein. Paulus hat es sehr deutlich geschrieben im 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel, da schreibt er, ihr liebe Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr seid Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Als wir das Lied gesungen haben mit dem Chorus Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen, wurde ich von dem Gedanken überwältigt und durchdrungen, dass es ja gerade die Salbung ist, die uns alles lehrt, dass es doch der Geist Gottes ist, der uns die Dinge verklärt, uns das Zukünftige offenbart und wissen lässt und verstehen lässt, was Propheten und Apostel durch den Geist inspiriert, gesagt und geschrieben haben. Deshalb lesen wir im Johannesbrief, so wie euch die Salbung lehrt, so ist es recht. Und die Salbung lehrt immer gemäß dem Worte Gottes. Und deshalb müssen wir alles, was wir heute lehren und in der Gemeinde praktizieren, mit dem vergleichen, was im Anfang gelehrt und praktiziert wurde. Der Vergleich gilt nicht, wenn sich Gemeinschaft mit Gemeinschaft misst. Der Maßstab ist und bleibt das Wort Gottes.
Amen.
Ich habe es wohl hier schon gesagt. Vor kurzem war ich ja in London und habe ein Buch geschenkt bekommen mit dem Titel Die Wiedererstattung in der Gemeinde. Und der Titel war so verheißungsvoll. Ich habe das Buch flüchtig gelesen, aber gründlich genug, um zu wissen, worum es ging, ja, um deutlich zu erkennen, dass nichts von dem berührt wurde, worum es jetzt eigentlich geht. Man kann den besten Titel wählen und trotzdem ohne Offenbarung von Gott an dem vorbeigehen, was Gott jetzt tut, und zwar mit Pauken und Trompeten. Und gerade daran dürfen wir erkennen, welch eine Gnade Gott uns geschenkt hat. Wenn geschrieben steht von der Wiedererstattung und es deutlich gesagt wurde, ich sende euch den Propheten Elia, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen, wenn all die Verheißungen gegeben worden sind, dann ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, die Heilige Schrift zu durchforschen, ob es sich also verhält, und dann die Erfüllung der biblischen Prophetie zu sehen und das, was Gott getan hat, anzunehmen. Andernfalls, wie ich es auch miterlebt habe zum Teil, da wird charismatisch gesungen und charismatisch gepredigt und zum Schluss weiß niemand, worum es geht. Das Programm Gottes wird nicht berührt. Es gab kein Buch, das ich gelesen habe, das mich innerlich so bewegt hat. Und ich habe dem Autor geschrieben und dem, der es mir überreicht hat, und habe beiden je eine Kassette von Bruder Branham gesandt, und zwar die beste, die es gibt, vereinigt unter einem Haupt, mit dem urgewaltigen Heilungsgottesdienst. Die Leute sollen erst mal wissen, was Wiedererstattung in Realität bedeutet. Wir schämen uns dessen nicht zu sagen, dass Bruder Branham ein Mann von Gott gesandt war, ein Prophet des Höchsten, ein Mann des Wortes, ein Mann der Kraft des Geistes, ein Mann, den Gott dazu nutzte, um uns das für diese Zeit gegebene und verheißene Wort nahezubringen und uns hineinzuführen in den Ratschluss Gottes. Er hatte nicht nur die Botschaft der Wiedererstattung, er hatte einen wiedererstatteten Dienst. Er hatte göttliche Vollmacht und er hat sich mit Recht auf Johannes 14, Vers 12 berufen können, wo Jesus sagte, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Und ich glaube fest daran, dass für uns als Gemeinde des Wortes, als Gemeinde, die wir so glauben, wie die Schrift sagt, eine völlige Wiedererstattung kommen muss.
Amen.
Das geht nicht anders. Es muss der Zeitpunkt kommen, in dem sich Matthäus 25 auch noch erfüllt, dass die Törichten merken, dass die Klugen mehr haben als sie und dass sie plötzlich kommen und ausrufen, gebt uns von eurem Öl, denn es beginnt uns zu mangeln. Der Unterschied muss und wird offenbar werden zwischen denen, die Gott geglaubt haben und die Gott nicht geglaubt haben. Und heute sieht man diesen Unterschied noch nicht. Im Gegenteil, heute ist es bei uns ruhiger als sonst irgendwo. Wenn man in solche Versammlungen kommt, dann schämt man sich beinahe daran zu denken, wie leblos unsere Versammlungen sind, aber wahrscheinlich deshalb, weil wir so sehr vom Worte Gottes überwältigt worden sind.
Amen.
Ich hoffe es so. Ich glaube, wir haben eine entsprechende Mentalität hier in Zentraleuropa. Wir können das nicht so direkt nach außen zeigen, was wir innerlich empfinden. Ihr seht es ja schon an unseren Freunden aus Italien. Und kommt ihr nach Mailand, ist auch noch alles ein wenig langsam und leblos. Aber je weiter ihr zum Süden kommt, umso lebhafter sind die Menschen und demzufolge auch die Versammlungen. Aber hier geht es nicht um unsere menschliche Reaktion. Hier geht es darum, dass jeder so reagiert, wie er reagiert. Wichtig ist, dass er keinen anderen kopiert, nicht nachmacht, was jemand anders tut, sondern selber vom Geiste Gottes ergriffen, vom Wort überwältigt, von der Gnade Gottes erfasst wird und die Reaktion sei, wie sie will. Wichtig ist, dass eine Reaktion kommt.
Amen.
Und dass wir entsprechend dem, was in uns vorgeht, dann auch ganz aufrichtig und ehrlich reagieren können. Besonders unsere geliebten Geschwister der dunklen Hautfarbe, die haben es am allereinfachsten. Die brauchen gar keine Zeit, bis die Versammlung beginnt. Die sind immer in Stimmung. Und wisst ihr, dass 1906 auf der Azusa-Straße in Los Angeles nur Farbige zusammengekommen waren zum Gebet und dass es Farbige waren in Los Angeles, die die erste Geistesausgießung in Amerika bewusst erlebt haben und der Mann, den Gott am meisten gebrauchte, der konnte auf ein Auge ganz schlecht sehen. Aber der Geist Gottes kam über ihn und der Geist fiel über alle, die gegenwärtig waren. Und so hat eigentlich die Pfingstbewegung auf diesen oder in diesen Breitengraden ihren Lauf genommen nach der Jahrhundertwende. Gott wusste ganz genau, weshalb er solche Menschen als erstes nimmt. Denn mit ihnen hatte er gar keine Not. Wenn sie froh waren, tanzten sie. Wenn sie fröhlich waren, jubelten sie. Das ging also ganz automatisch. Und irgendjemand sagte es mir in diesen Tagen, nachdem eine Videoaufnahme von einer großen Versammlung aus Lubumbashi gezeigt wurde. Die Reaktion war so gewaltig und man sagte, es wäre schön, wenn man die Atmosphäre hierher übertragen könnte, dass auch hier Stimmung kommt, nicht, Bruder Knigge? Dass auch hier Stimmung kommt. Aber wie dem auch alles sei, wir wissen, dass Gott Zeit und Stunde für alles festgelegt hat. Und wir sind so lange geduldig gewesen und werden bis ans Ende geduldig sein. Wir möchten und können Gott nicht vorgreifen. Wir sind aber bereit, mit ihm vorwärts zu gehen. Wir haben das Wort der Stunde. Wir haben die Verheißungen für diese Zeit. Das demütigt uns und stimmt uns froh zugleich. So wie die Salbung uns lehrt, so ist es recht. Und die Salbung geht immer zum Worte Gottes zurück. Was tat Jesus als erstes, als er gesalbt wurde? Was tat er? Wer kennt die Geschichte aus Lukas 4? Er schlug das Buch auf und traf auf den Propheten Jesaja und las daraus vor und sagte, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt. Der Geist Gottes, die heilige Salbung, geht nicht zu diesem Buch und nicht zu jenem, zu einem einzigen Buch. Nämlich zur Bibel, Amen. Zum Worte Gottes. Die fragt nicht hier und die fragt nicht dort. Die fragt Gott. Und die Antwort, die Gott gibt, die ist schon hier im Worte gegeben worden. Und auch das ist das Schöne. Wenn ich manchmal über prophetische Dinge schreibe und dann die Zusammenhänge sehe, wie mühelos sich alles ineinander fügt, ohne unser Hinzutun, dann denke ich, das ist wunderbar. Das ist der Heilige Geist. Er offenbart das Zukünftige, verbindet es mit dem Vergangenen, bringt es gegenwärtig auf den neuesten Stand. Denn Gott ist ja nicht der ich war, oder der ich sein werde, sondern der ich bin. Er verfügt über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Amen. Es ist nichts, das gewesen wäre, von dem er nicht wüsste. Nichts, das noch kommen wird, das er nicht schon in seinen Plan mit einbegriffen hat. Und so können wir in unserem Gott zur Ruhe kommen, in dem Wissen, er wird alles herrlich hinausführen. Was habe ich hier wahrscheinlich am letzten Mittwochabend gesagt? Ich hoffe, dass die Zeitangabe stimmt. Aber urplötzlich kam mir der Gedanke, dass wir alle, die wir die Hoffnung in uns tragen, bei der Wiederkunft des Herrn nicht zurückgelassen, sondern mitgenommen zu werden. Wir glauben doch, dass unsere Leiber, wie geschrieben steht, dann verwandelt werden und dass wir hinaufgenommen werden. Stimmt das? Ist das richtig? Glauben wir das alle von ganzem Herzen?
Amen.
Amen. Amen. Jawohl. Ihr seht das hier. Das ist die richtige Stimmung. Naja, aber auch euer Arm war ziemlich gut. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir glauben von ganzem Herzen, und ich schließe mich da ein. Ich glaube hundertprozentig, dass ich dabei sein werde, wenn der Herr kommt. Und ich glaube, dass mein und unsere Leiber verwandelt werden. Und wisst ihr was? Wenn wir manchmal am Leibe eine Kleinigkeit haben, dann haben wir nicht den Glauben, dass Gott diese Kleinigkeit beheben, heilen und wiedergutmachen kann. Dann hinken wir mit unserem Glauben. Ja, dann gehen wir an Krücken mit unserem Glauben. Andererseits haben wir den Riesenglauben, dass wir von Kopf zu Fuß erneuert, umgestaltet, jung sein werden. Und wenn es dann darauf ankommt, zu glauben, dass Gott ein kleines Leiden beheben möge, dann zittern wir irgendwie und tun uns schwer. Lasst uns doch von heute an auch darin Gott vertrauen und Gott glauben. Er, der den ganzen Leib verwandeln wird, kann er nicht ein Glied erneuern? Kann er nicht eine Reparatur vornehmen? Kann er nicht heilen? Es steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir haben es in der Predigt Bruder Brennims gehört. Es ist ein Teil des Evangeliums, ein Teil des Erlösungswerkes. Wollen wir gemeinsam dem Herrn vertrauen? Und jetzt verrate ich euch noch etwas. Wer aufmerksam zuhörte, der hat gestern den Satz vernommen, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, ist nicht für mich, für meinen persönlichen Gebrauch. Die Gabe, die Gott mir gegeben hat, ist für euch da. Habt ihr das gehört? Amen. Bruder Brennim sagte, wenn ich Gott um etwas bitte, dann muss ich warten und es scheint, als komme die Antwort nicht. Und dann sagt er, ihr seid es, die diese Gabe, die Gott mir gegeben hat, betätigt. Und jetzt kommt's. Ein Mensch, der krank wird, hat solch eine Not mit sich fertig zu werden, aber wirklich eine solche Not, dass er Hilfe benötigt. Und deshalb steht geschrieben, ist jemand krank unter euch, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Die sollen dann über ihn beten, nachdem sie ihn mit Öl gesalbt haben. Und ihr Gebet wird dem Kranken helfen und Gott wird ihn aufrichten. Amen. Es ist dann nicht das Gebet des Kranken, sondern das Gebet der Ältesten, der Brüder, die für den Kranken beten. Anders ist das mit ungläubigen Kranken. Die haben Glauben. Die gläubigen Kranken haben ihn nicht. Das ist eine ganz eigenartige Sache. Und deshalb auch die unterschiedliche Anordnung. Wenn ihr Markus 16 lest, da steht geschrieben, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung und so weiter und so weiter. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Wenn aber ein Gläubiger krank wird, der muss die Ältesten rufen lassen und die salben ihn dann mit Öl und beten über dem Kranken. Und Gott erhört das Gebet und richtet den Kranken auf. Und so er Sünden getan hat, sollen sie ihm vergeben sein. Macht Gebrauch von dieser biblischen Ordnung. Hier sind Brüder anwesend, die als Älteste der Gemeinden gelten und dienen. Macht Gebrauch davon. Ist jemand krank, geht nicht nach Hause. Ruft die Brüder, lasst euch mit Öl salben und über euch beten, damit Gottes Wort abermals bestätigt werde. Lasst mich in Kürze einige Bibelstellen lesen und dann werden wir noch gemeinsam beten. Aus Hebräer 13, Hebräer 13 von Vers 20. Hebräer 13 von Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der möge euch in allem Guten zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten und in uns das bewirken, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Wer von euch möchte dieses noch einmal hören? Und wer von euch möchte, dass es so in unserem Leben wird? Dass wir es nicht nur lesen. Lasst uns noch einmal aufstehen und dieses Wort ganz bewusst hören und in uns aufnehmen. Mit dem direkten Verlangen, dass es so mit uns geschehe, wie es hier zum Ausdruck gebracht wird. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Der Teil ist ganz klar. Und jetzt kommt aber das, was uns betrifft. Der möge euch in allem Guten zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten. Wer möchte das? Amen. Wir alle. Der möge euch zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten und in uns das wirken, was ihm wohlgefällig ist. Wer möchte das? Du bist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich lese es noch einmal. Allem Guten zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten und in uns das wirken, was ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Herr, allmächtiger Gott, wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt. Du hast uns deinen Heilsratschluss offenbart, hast Verheißungen geschenkt und sie auf den Leuchter gestellt, hast uns bis hierher geführt. Jetzt bitten wir dich darum, dass du in uns das bewirkst, was dir wohlgefällig ist. Denn wir vermögen es nicht. Möge dein Wille geschehen, dein Reich kommen, dein Name verherrlicht werden, dein Wort Bestätigung finden und dein Volk gesegnet werden mit jedem Segen Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. O Gott, schaff heute eine Atmosphäre des Himmels. Mögest du dich wohlfühlen in unserer Mitte und uns segnen aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wenn wir solche Worte lesen und uns dabei dann noch bewusst werden, dass wir uns in der Gegenwart Gottes befinden und noch mehr, dass wir vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch sind und noch mehr, dessen bewusst, dass wir einst Rechenschaft ablegen müssen für jede Predigt, die gehalten wurde, ich fürs Halten, ihr fürs Hören und was damit getan wurde, ob das Wort ausrichten konnte, wozu es gesandt wurde. Wir sind uns dessen voll und ganz bewusst, dass wir hier im Hause Gottes, in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes versammelt sind, um das reine Wort Gottes zu hören und uns von Gott segnen zu lassen. Dass der Bund, den Gott in Christus durch das Blut des Lammes geschlossen hat, ein ewiger Bund ist, das wissen wir. Unser Herr spricht und spricht noch heute, dies ist das Blut des neuen Bundes, ein neues Testament, ein neuer Bund. Gott hat unsere Schuld nicht angerechnet, hat sie vergeben und hat uns mit sich selber versöhnt. Als Versöhnte haben wir jetzt nur noch einen Wunsch, dass Gott in uns alles wirken möge zur Ausrichtung seines Willens. Ich meine, dass wir alle jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo wir nicht nur sagen oder mit den Lippen bekennen, sondern es auch so meinen. Dein Wille geschehe. Ihr könnt's mir abnehmen, nicht nur im geistlichen Bereich, ich möchte in der Tat, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Ich weiß nicht, ob ihr das so abnehmen könnt, aber wir begeben uns jetzt ja in die letzte Phase, in die letzte Runde vor der Wiederkunft des Herrn. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit andauern wird, aber eins wissen wir, dass er irgendwann urplötzlich auch das erfüllt werden wird, was in Offenbarung 22 geschrieben steht. Fernerhin heilige sich der Heilige noch mehr und der Unreine bleibe unrein. Es wird eine kurze Spanne geben, wo jeder in dem Bereich bleiben wird, in dem er sich gerade befindet. Dass aber diejenigen, die wirklich im Reiche Gottes, in der Gemeinde Gottes sind, so zunehmen werden, dass es zur völligen Entfaltung der Kraft Gottes kommen wird. Und es wird nur ein ganz kurzes, aber mächtiges und gewaltiges Werk Gottes unter den Seinen stattfinden. Die anderen werden nicht mehr können. Das hat Bruder Brenim sehr deutlich gesagt in der Predigt Seelen im Gefängnis, dass sie dann nicht mehr heraus können. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch dürfen wir zum Herrn kommen und wissen, dass er uns erhört, dass er uns hilft und Gnade schenkt. Ich möchte, was den heutigen Tag noch betrifft, insbesondere das Pfingsterlebnis, die zwei oder drei Stellen aus dem Alten Testament lesen, damit ihr wisst, dass es nur eine Bestätigung war und so erfüllt wurde, wie es im Alten Testament verheißen worden ist. Joel Kapitel 3, Vers 1 in der deutschen Übersetzung. Manche haben die Kapitel ein wenig anders gesetzt. Joel 3. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichter schauen, ja, auch über Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Wir haben das heute bereits gesagt. Wenn der Geist Gottes einen Menschen erfüllt, dann ist das ein übernatürliches Ereignis, das du nicht produzierst. Es ist eine göttliche Quelle, die in dir aufbricht, die dann zum ewigen Leben sprudelt, wie der Herr Jesus es in Johannes 7, Vers, ihr kennt ja alle die Stelle, in Johannes 7 am letzten Tage des Festes deutlich gesagt hat. Johannes 7, Und die Referenz geht hier zum Propheten Joel zurück. Und zwar Vers 38, vielleicht schon 37 dazu. Am letzten, dem großen Tage des Festes, aber stand Jesus da und rief laut aus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meint er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Haben wir das alle gut verstanden? Im Propheten steht schon geschrieben, dass Gott von seinem Geist auf alles Fleisch ausgießen würde. Der Anfang wurde mit Jesus Christus, dem Sohne Gottes, gemacht. Und seit Pfingsten ist dasselbe Erlebnis, der gleiche Geist, dasselbe göttliche Wesen für alle Söhne und Töchter Gottes zur Verfügung. Der Frau am Brunnen sagte der Herr, Weib, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, dann würdest du ihn darum bitten, dass er dir zu trinken gebe. Und das Wasser, das ich geben werde, dann wird ihr nicht mehr dürsten. Hier ruft unser Herr mit lauter Stimme aus, wen da dürstet, der komme und trinke. Ich habe jetzt eine ganz praktische Frage. Wen dürstet in unserer Mitte wirklich? Wer hat einen wirklichen Durst, dass es nur noch um Leben und Tod geht? Und ihr verschmachtet und ihr spürt's auch, dass ihr verschmachtet und dass ihr das Wasser des Lebens haben müsst. Denn die Sache ist die, wen da dürstet, der komme und trinke. Wen nicht dürstet, doch der sieht den Brunnen und denkt sich seinen Teil dabei, sieht andere trinken und denkt, naja, mir geht's ja noch gut genug, ich habe im Moment keinen Durst. Es muss anders werden. Wir müssen einen solchen Durst bekommen, dass wir es nicht mehr aushalten, dass wir aufschreien, Herr, mich dürstet. Hier hat's der Herr doch gesagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Es war am letzten Tage des Festes. Wen dürstet? Hast du Durst? Was steht in der Bergpredigt? Selig sind, die da hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Amen. Gott wollte einen Hunger ins Land senden, einen Hunger, das Wort zu hören und einen Durst, den Geist Gottes zu empfangen, damit das Wort, das wir gehört und aufgenommen haben, Geist und Leben in uns werden kann. Amen. Andernfalls erstarrt das Wort, das ja Leben in sich ist, in einer toten Form, wenn wir, die wir gläubig geworden sind, nicht durch den Geist lebendig gemacht werden. Und so möge der Herr es wirklich schenken, dass ein Durst nach der Geistestaufe, ein Verlangen danach in uns so groß wird, dass keiner mehr Gedanken verschwenden kann, wie wird's nun werden und was werden die Leute sagen und so weiter. Nur noch eins, den Durst Ausdruck zu verleihen und sagen, Herr, ich verdurste, ich kann nicht mehr, ich bleibe auf der Strecke. Ich brauche das Wasser des Lebens. Und wie schön das hier geschrieben steht. Damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Wie steht's heute um dich und um mich? Haben wir diesen Durst mitgebracht? Sind wir ein Herz und eine Seele? Sind wir einmütig vor Gott zusammen? Ist alles aufgeräumt, sodass der Herr herabkommen kann? Auch das haben wir gestern gehört von der Taube, wie sanft sie ist bei der kleinsten Kleinigkeit. Schon eine Aufregung, ein aus der Haut fahren, ein Aufbrausen, ein Zorn, schon manches genügt, um den Geist Gottes zu betrüben. Geschrieben, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, dass es uns ein Herzensanliegen werden könnte, einfach mal anzufangen, mit Gott zu wandeln, mit Gott zu wandeln, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Wer hat Gemeinschaft mit Gott auch außerhalb der Versammlungen, auf der Straße, im Auto, im Betrieb, wo immer wir sind? Wer pflegt die Gemeinschaft mit Gott auch im Alltag von euch? Wer? Auch darauf kommt es an, dass wir nicht nur unsere Pflicht absolvieren und meinen, weil es jetzt Sonntag ist, dann müsste die Sache schön vor sich gehen. Nein, wir müssen anfangen, mit Gott zu leben und mit Gott zu wandeln. Amen. Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, durch das Gebet, durch das Lesen des Wortes, durch Gesänge, die uns kommen, so dass wir einfach damit beginnen könnten, den Willen Gottes zu tun. Und er besteht zunächst darin, mit Gott zu wandeln, damit uns sein Wille geoffenbart werden kann. Noch ein Wort zum Durst. Jesus ruft laut, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, spricht der Herr, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. In uns bricht eine Quelle auf, nämlich das göttliche Samenkorn, die göttliche Saat in uns, verbunden mit dem Geiste Gottes, bringt doch erst das neue Wesen in uns zum Vorschein. Wir haben es deutlich gesagt, dass das Blut des Lammes unsere Erlösung bewirkt hat und Vergebung, alles Schuld ist getilgt. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Es muss in uns zu einer Erneuerung, zu einer Wiedergeburt, es muss so werden, wie Paulus an die Korinther schreibt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wer kann das von uns bezeugen, dass es neu geworden ist? Ist es schon neu geworden oder sind wir noch in dem Prozess der Erneuerung? Denn die Wiedergeburt ist ja der Augenblick, wo das neue Leben voll und ganz zum Vorschein kommt. Das andere mögen Wehen sein, dass das Leben sich Bahn bricht. Aber wenn die Wiedergeburt stattfindet, dann kommt neues Leben in uns zum Vorschein. Neues göttliches Leben. Und da hat Bruder Brenim diesen herrlichen Vergleich mit der irdischen Geburt aufgezeigt. Er sagte, es sieht nach außen wie ein Durcheinander aus. Da wird geschrien, da wird gejammert, da wird geweint und dann fließt Blut und Wasser und so weiter. Aber plötzlich kommt dann neues Leben zum Durchbruch. Amen. Und es kann sein, dass mit Anbruch eine Erweckung gestöhnt, gejammert, geklagt, geweint wird. Aber dann setzen die Geburtswehen ja schon ein. Und so muss es über uns kommen, damit etwas geboren werden kann, das nicht Wind ist, sondern das sich vor Gott sehen lassen kann. Im Propheten Jesaja gibt es auch dieses tadelnde Wort. Ihr ging schwanger und als ihr gebart, war es Wind. Ihr kennt doch alle die Heilige Schrift. Sind Gottes Kinder in der Gemeinde Gottes geboren worden? Oder sind nur Menschen hinzugekommen und haben sich dazu gesellt? Wir möchten klar und deutlich sagen, wir freuen uns über alle, die kommen. Und 1000 sind mir lieber als 500 und 500.000 lieber als 1000. Aber die 1000 oder die 500.000 werden nichts auf die Waagschale Gottes bringen, wenn sie nur anwesend sind. Es sei denn, dass Gott in ihnen das Werk der Gnade vollbringen konnte. Und deshalb ist es nicht die Masse, sondern der Einzelne, zu dem Gott spricht. Und ich sage euch, wer in diesen Tagen von Gott angesprochen werden wollte, der ist von ihm angesprochen worden. Er hat durch sein Wort und durch seinen Geist ganz mächtig zu uns gesprochen. Ein anderes Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 28, möchte ich noch lesen. Jesaja, Kapitel 28, und zwar von Vers 11. Auch dieses Wort finden wir dann im Neuen Testament zitiert. Jesaja 28 von Vers 11. Ja, durch Menschen mit stammelnden Lippen und mit fremder Zunge wird er zu diesem Volke reden. Er, der zu ihnen gesagt hat, dies ist die Ruhestätte, schaffet Ruhe den Müden und dies ist der Rastort. Doch sie haben nicht hören wollen. So wird denn das Wort des Herrn an sie ergehen. Tu du dies, tu du das, mach mal dies, mach mal das. Hier ein bisschen, da ein bisschen, damit sie auf ihrem Wege rücklings hinstürzen und zerschmettert werden oder im Netz sich verstricken und gefangen werden. Das ist ein sehr umfangreiches Wort, obwohl der Text in sich nur ganz kurz, aber hier werden im Groben und Ganzen genau zwei Gruppen beschrieben. Die eine, die sich von Gott ansprechen lässt und durch den Geist zur Ruhe in Gott geführt wird, zur Ruhe kommt von allen eigenen Werken und dann in Gott ruht, und die anderen, die nicht hören, und zu denen wird man sagen, tu dies und tu das, mach jenes, und sie tun es alles. Und dabei verstricken sie sich und fallen aus einer Sache in die andere hinein und werden das Ziel nicht erreichen. Was ich ganz sonderbar finde, ist, wenn man den Leuten ganz schwere Dinge aufgibt, und das gibt's auch in ganz frommen Kreisen, da wird den Leuten auferlegt, was sie zu tun haben, wie lange sie fasten sollen und so weiter und so weiter, um das Ziel zu erreichen. Fasten soll jeder, sofern er vom Geiste Gottes dazu angeleitet wird. Aber lasst mich heute ganz klar und deutlich sagen, es sei denn, dass der Mensch die Stimme Gottes aus dem Worte, aus der Wortverkündigung hört und Golgatha als ein von Gott vollendetes Erlösungswerk betrachtet und zur Ruhe kommt von seinen eigenen Werken, um dann in Gott zur Ruhe zu kommen. Wer das nicht geoffenbart bekommt, der wird einmal hierhin rennen und einmal dort. Einmal ist das die Sache und das andere Mal ist wieder mal das. Und die Menschen werden hin und her gerissen. Der eine sagt, tu mal dies und dann tun sie es, weil sie ja meinen, dadurch die Seligkeit zu bekommen. Wie viele Experten gibt es auch in dieser Generation, die irgendeine Sonderlehre auf den Leuchter stellen und dann ganz kurz sagen, wenn ihr das nicht annehmt, dann seid ihr nicht dabei. Nicht tu mal dies und tu mal das, tu mal hier und dort. Nein, komme im Glauben an Jesus Christus in deiner Seele zur Ruhe in deinem Gott. Amen. Denn hier steht's geschrieben. Ich lese es noch einmal. Wer die Menge-Übersetzung hat, der muss mir verzeihen, dass ich dieses Wort jawohl nicht lese, weil es aus der Zeit des Dritten Reiches noch in meinen Ohren klingt. Hier heißt es, ja, durch Menschen mit stammelnden Lippen und mit fremder Zunge wird er zu diesem Volke reden. Und jetzt hört, er, der zu ihnen gesagt hat, dies ist die Ruhestätte, schaffet Ruhe den Müden, und dies ist der Rastort. Was sagte Jesus damals? Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Du brauchst keine Lehre, um selig zu werden. Du brauchst Jesus Christus und die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha, um selig zu werden. Und dann natürlich ist die richtige Belehrung ja am Platze in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Ruhe in Gott. Was steht im Hebräerbrief mit Bezug auf Josua, dass er das Volk Israel nicht in die Ruhe hat einführen können? Und nun setzt Gott einen anderen Tag fest, nämlich ein Heute. Ein Heute. Heute, so ihr seine Stimme höret. Und es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Wer ist schon in Gott zur Ruhe gekommen? In dem seligen Wissen, erlöst und begnadigt worden zu sein, zu wissen, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst euch von niemandem sagen, tu mal dies und tu mal das. Tut nur eins, glaubt an das vollbrachte Erlösungswerk, das am Kreuz auf Golgatha geschah. Kommt zur Ruhe in Gott und lasst auch alle anderen in Ruhe, damit auch sie in Gott zur Ruhe kommen. Weiter steht hier, doch sie haben nicht hören wollen. Und alle, die nicht haben hören wollen, zu denen wird dann gesagt, wie es hier geschrieben steht, in Vers 13, so wird denn das Wort des Herrn an sie ergehen. Tu du dies, tu du das, mach mal dies. Und dann stürzen sie hin, verfangen sich, geraten in Netze und Schlingen und werden erneut Gefangene in religiösen Systemen. Wie viele sind aus einem Käfig herausgekommen und im anderen wieder zugemacht worden? Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Amen. Die Gemeinde Gottes wird nicht durch Vorschriften zusammengehalten, sondern sie wird durch einen Geist zu einem Leibe getauft und wir sind Glieder untereinander. Dieses Wort aus dem Propheten Jesaja hat Paulus in seinem Brief an die Korinther aufgegriffen und erzählt sogar den Propheten Jesaja ausnahmsweise mit zum Gesetz. Ich lese aus 1. Korinther, dem 14. Kapitel von Vers 20. Liebe Brüder, zeigt euch nicht als Kinder in der Urteilskraft. Nein, in der Bosheit sollt ihr Kinder sein. Amen. Aber hinsichtlich der Urteilskraft zeigt euch als Erwachsene. Im Gesetz steht ja geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch die Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Vorhin habe ich das gleiche Wort aus dem Propheten Jesaja 28 gelesen und Paulus, dieser Mann Gottes, hat es aufgegriffen in seinem Brief an die Korinther und hat es schön biblisch eingeordnet. Ich weiß nicht, wer von euch mit mir da so ganz empfinden kann. Aber ich freue mich über alle Maßen, dass dieselbe Salbung, die auf den Propheten und auf den Aposteln ruhte, dass auch jetzt auf uns ruht, dass wir sehen, was sie sahen, verstehen, wie sie verstanden, taufen, wie sie tauften, glauben, wie sie glaubten. Derselbe Geist führt in dieselbe Richtung, offenbart dasselbe Wort und die gleichen Geheimnisse. Wir können mit Recht sagen, dass wir nicht zu den Füßen eines Gamaliels gesessen haben und eigentlich auch keine Prophetenschüler sind. Aber wir können sagen, dass der Geist Gottes und auch die biblische Prophetie durch den Geist, so wie alle Belehrung, uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Jedes Mal, wenn wir biblisch einordnen können, Altes und Neues Testament auf einen Nenner gebracht sehen und diese göttliche Harmonie hergestellt wird, dann jubelt und jauchzet mein Herz. Amen. Denn dann wissen wir, hier ist nicht Menschengeist, der deutet, hier ist der Geist Gottes, der die Zusammenhänge zusammenfügt und es offenbart, wie es recht ist. Es freut mich sogar, dass Paulus hinter das Wort aus dem Propheten Jesaja, so spricht der Herr, gesetzt hat. Welch ein herrlicher Ausspruch. Das habe nicht ich gesagt, das steht hier in der Bibel. Es könnte ja sein, dass manche, die gerade nicht mitgelesen haben, dass die sich denken, naja, der Prophet hat ja da aufgehört, wo gesagt wird, auch mit fremden Lippen will ich zu diesem Volke reden und auch so werden sie nicht auf mich hören. Und Paulus, als ein von Gott gesetzter Mann, sagt, so spricht oder spricht der Herr. Und so ist es auch. Das gesamte Wort Gottes ist, so spricht der Herr. Es ist durch den Geist Gottes inspiriert und ausgesprochen worden. Heilige Männer haben durch den Geist Gottes getrieben, geredet und geschrieben, damit wir unsere Richtung finden, damit wir wüssten, was wir zu glauben haben. Jetzt höret, wie dieser Zusammenhang weiter ausgeführt wird, von dem Apostel Paulus. Mithin sind die Zungenreden ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung dagegen ein solches nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Nehmen wir an, wir haben hier einen Gottesdienst, wie er biblisch hier beschrieben wird, und es kommen neue Leute in den Saal hinein, meinetwegen aus Japan oder China oder sonst wo, und plötzlich kommt der Geist Gottes über die Versammlung und irgendjemand spricht in der Landessprache dieses Menschen. Und was geschieht dann? Ach ja, Halleluja. Dann geschieht nämlich etwas ganz Großes, dass dieser Ungläubige bekennen muss, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte und der Geist Gottes ist wirksam. Und deshalb ist die Gabe des Zungenredens nicht zu einem Zeichen für die Gläubigen. Ich rede seit 1949 in Zungen, aber ich weiß nicht, wie viele mich öffentlich in Zungen haben reden hören. Paulus, der ja ein Mann Gottes war, wisst ihr, was er sagte? Er redet mehr in Zungen als alle. Aber in der Gemeindeversammlung, 1. Korinther 14, Vers 18 steht, ich danke Gott, mehr als ihr alle rede ich in Zungen. Aber in einer Gemeindeversammlung will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstande reden, um auch andere zu unterweisen, als viele tausend Worte in Zungenrede. Zungenrede hat ihren Platz. Und wenn ihr hier in Kapitel 14, Vers 2 lest, denn der Zungenredner redet nicht zu den Menschen, sondern zu Gott und niemand versteht ihn ja. Hier ist das Gebet gemeint, in dem der Einzelne sich selber auferbaut. Das könnt ihr lesen. Wenn dann aber die Gabe besteht, um in anderen Sprachen zu sprechen, dann muss entweder die Gabe der Auslegung da sein oder es muss ein Fremdling da sein, in dessen Sprache Gott ihn anreden möchte. Aber das würde heute zu weit führen, um das biblisch alles so richtig zu ordnen. Hört bitte zu, wie es hier weitergeht und dann kommen wir gleich zum Schluss. Wenn also, Vers 23, wenn also die ganze Gemeinde sich an einem Ort versammelte und alle in Zungensprachen redeten und dann Ungläubige oder Uneingeweihte hereinkämen, würden diese dann nicht sagen, ihr seiet von Sinnen? Wenn dagegen alle prophetisch reden und dann ein Ungläubiger oder ein Laie dazukommt, so wird ihm von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen. Die geheimen Gedanken seines Herzens werden aufgedeckt. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und offen bekennen, dass Gott tatsächlich in euch ist. Ich wünschte, dass das alles so in der richtigen göttlichen Ordnung gefunden wird nach Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir glauben daran, dass Gott den Spätregen geben wird und geben muss. Der Frühregen, der kommt bei der Aussaat. Der Spätregen kommt zur Ernte. Und an einer Stelle im Propheten Sacharja steht, dass Gott zur gleichen Zeit Früh- und Spätregen senden wird, denn der Schnitter wird sich sofort dem Pflüger anschließen. Dann wird zur gleichen Zeit gesät und geerntet. Gelobt sei der Name des Herrn. Unser Gott kann Frucht über Nacht hervorbringen lassen. Nur ein Beispiel. In den Tagen Moses wollte man wissen, wen Gott zu einem Dienst bestimmt hatte. Und sie brachten alle ihre Stäbe. Und ich glaube, es war der Stab Aarons, der auch gebracht wurde. Und dann wurden sie schön in die Bundeslade gelegt. Und am nächsten Tag war es kein trockener Stab oder Stecken, ein Baum mit Früchten. Und die anderen waren genauso wie vorher. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wir müssen uns ihm mehr hingeben, mehr die Gemeinschaft mit ihm suchen, anfangen, mit ihm zu wandeln und bereit zu sein, seinen Willen zu tun. Möge er uns Gnade schenken, dass wir es nicht nur gesagt und gewünscht hätten, sondern von Herzen auch so meinen. Er tue uns wohl nach seiner Gnade und Verheißung. In Jesu Namen. Amen.